Letztes Wochenende erlebten wir als Älteste und Diakone in unserer Klausur eine wahre Heimsuchung des Heiligen Geistes. Die Heiligkeit Gottes und seine Präsenz haben uns ergriffen in diesen Tagen. Gott beschenkte uns in Gebetszeiten mit prophetischen Worten und die Furcht Gottes packte uns. Noch nie flossen so viele Tränen, wenn wir zusammenkamen. Wir beugten unsere Knie über einen langen Zeitraum und wertvolle Planungszeit ging verloren, weil wir vor Gottes Thron verharren wollten. Denn das Gebet um Heiligung, Reinigung und persönliche Erweckung hatte Vorrang. Wir lobten, wir sangen, wir beteten, wir lasen Psalmen und wir taten Fürbitte. Das ganze Wochenende über hatten wir ein intensives Bibelstudium über den Heiligen Geist, über seine Person, über seine Göttlichkeit, seine Eigenschaften, seine Handlungen. Und wir erfuhren an uns selbst, wenn Gottes Geist die Kontrolle übernimmt, dann führt er uns in die Fußspuren Jesu und legt das Bedürfnis in unser Herz, immer mehr zu sein wie Jesus selbst. Und ich glaube daran, dass wenn Gott die Gemeinden und auch uns durch seinen Heiligen Geist erfasst, dass er beginnen wird, seine heiligen Maßstäbe und Weisungen aufzurichten und unsere Wertevorstellungen, die wir alle mit uns bringen, vergehen müssen, weil das, was er bringt, exzellent, brillant und majestätisch ist. Warum erwähne ich das, wenn wir heute über das Thema die unerwartete Ehe sprechen wollen aus Markus 10? Warum so ein Vorwort für eine Predigt mit diesem Titel? In Kapitel 10 widmet sich Markus der Fragestellung, wie hoch das Eheversprechen zu bewerten ist und was Jesus von Ehescheidungen hält. Ein heißes Thema. Ein brisantes Thema. Und das, was Jesus in diesen 12 Versen, die wir gleich miteinander lesen werden, was er dort zu sagen hat, ist eine unerwartete Haltung zu seiner Zeit. Und das, was er dort zu sagen hat, fordert unsere Generation genauso heraus, wie schon zur Zeit Jesu, als er das ausgesprochen hat. Da hat sich nichts verändert. Das, was heiß war in den Tagen Jesu, ist heiß heute. Das, was herausfordernd war, was unerwartet war, die Vehemenz, die Jesus in die Ehe hineinlegt, sein Statement über Ehescheidung und damit natürlich verbunden auch der Wiederheirat, hat eine Brisanz, die seitdem er das ausgesprochen hat, nicht geschmälert wurde. Und ich glaube, es ist wichtig, sich mit Jesus auseinanderzusetzen, was er zu diesem Thema zu sagen hat, wenn wir sehen wollen, dass Gottes Maßstäbe wieder aufgerichtet werden unter uns. Ich glaube, ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, warum kommt jetzt in Kapitel 10 auf einmal so ein explizites Thema Ehe und Ehescheidung? Irgendwie war das für mich, ich habe so geblättert und dachte so, ja, okay, es sind relativ viel, wie soll ich sagen, so viel spezifische Themen. War das so? Ist das nicht irgendwie komisch, dass Markus auf einmal aus der allgemeinen Nachfolge, unser Glauben an Gott und auf einmal spricht er ganz konkret über die Ehe und über Ehescheidung? Und bei näherer Betrachtung habe ich mir gedacht, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass jetzt ausgerechnet in Markus 10, nach Kapitel 9, Markus eine Rede von Jesus platziert, wo es um Ehe und Ehescheidung geht. Also wo es um die Ehebeziehung geht. Die letzte Predigt aus Kapitel 9 endete so wie auch der letzte Vers aus Kapitel 9. Und zwar werden wir aufgerufen, einander wertzuschätzen. Wir werden aufgerufen, einander wertzuschätzen. Und Jesus will Das ist letztendlich das Resümee aus der letzten Predigt, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, Frieden untereinander zu halten. Könnt ihr euch erinnern? Es geht darum, Frieden untereinander zu halten. Die letzten Worte aus Kapitel 9 heißen, und haltet Frieden untereinander. Das ist sozusagen seine letzte Botschaft in Kapitel 9. Und dann gehen wir ins Kapitel 10. Und dann geht es auf einmal um die Ehe und Ehescheidung. Ja, irgendwo müssen wir anfangen, oder? Irgendwo müssen wir anfangen, den Frieden, den Gott will in unserem Leben, in der kleinsten Zelle der Gesellschaft zu beginnen. Und wenn es um Scheidung geht, um Kämpfe und Streitereien in Ehen, da ist es doch logisch, dass dann Markus sagt, ey, das ist vielleicht ein gutes Wort, was ich von Jesus jetzt hier an dieser Stelle platziere. Das war nicht nur sein Gedankengang, sondern der Geist Gottes hat ihn auch dazu getrieben, das so zu schreiben, dass haltet Frieden untereinander und jetzt lass uns mal über die Ehe sprechen. Also herzlich willkommen in Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Und Jesus brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Jesus ist auf dem Weg, auf einer Reise, und auf dieser Reise werden uns verschiedene Begebenheiten und Gespräche erzählt. Er ist auf der Reise nach Jerusalem, er bereitet sich vor auf seinen Tod. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen. Und wie er, ich liebe es, gewohnt war, lehrte er sie wieder. Ganz kurz hier stehen bleiben. Es war die Gewohnheit, Jesus zu lehren. Es gehörte für ihn dazu, dass man die Botschaft Gottes hört, sich damit auseinandersetzt und das im besten Fall das dann auch anwendet. Also die Lehre war für Jesus etwas sehr, sehr Elementares. Wenn du das Markus-Evangelium durchreitest, dann wirst du sehen, er heilte, Menschen von Dämonen befreit, er hat Aussätzige gereinigt. Und genauso oft heißt es, und er lehrte. Beides ist wichtig, dass wir Gottes Wort und auch die Auswirkung des Heiligen Geistes ernst nehmen. Vers 2. Und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Jetzt zitiert er, darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Ich sage jetzt mal an dieser Stelle nicht Amen, ihr hört mal mit und dann schaut ihr, ob ihr am Ende Amen sagen könnt. In Vers 6 lesen wir von Anfang der Schöpfung an, aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Jesus bestätigt hier in diesen Worten die göttliche Einsetzung der Ehe als Schöpfungsordnung. Das bedeutet für uns, indem Jesus direkten Zugriff auf das Alte Testament wagt und die Ehe in die Schöpfung hineinlegt, dass die Ehe kein gesellschaftliches Konstrukt ist. Es ist nicht so, dass Gott etwas kreiert hat und dann haben Menschen irgendwann gedacht, wie machen wir das am besten mit unseren Beziehungen? Wie wäre es mit einer Ehe? Probieren wir das mal. Die Ehe ist etwas, was aus einer biblischen Weltsicht nicht der Beliebigkeit freigegeben ist, sondern es ist etwas, was Gott ganz zu Anfang in die Grundfesten der Schöpfung hineingelegt hat. Ein Mann und eine Frau, das ist ein Ehepaar, die heiraten, die gehören zusammen, sie sind ein Fleisch. Und es ist mir wichtig zu sagen, egal, wirklich, es ist mir völlig wurscht, was Gesellschaft oder Gesetzgeber sich ausdenken. Ob es Homo-Ehe ist oder Verwandtenehe oder Geschwister-Ehe oder Vielehe. Selbst, meine persönliche Überzeugung ist das, selbst wenn es dahin gehen wird, dass die Ehe abgeschafft wird, ich glaube, dass es irgendwann dazu kommen wird, weil sie in sich jetzt schon Stück für Stück ausgehöhlt wird und entfremdet wird von dem, was es eigentlich ist, was ganz spezifisch ist, egal in welche Strömung wir hineinkommen, Ehe bleibt Ehe. Da kann ich mich aufstellen und sagen, nein, aber ich definiere das anders. Ja, dann mach das. Aber aus der biblischen Weltsicht bleibt mir nichts anderes übrig, selbst wenn ich wollte zu sagen, Ehe bleibt Ehe. Denn allein diese es ist eigentlich traurig, dass man das heute sagen muss, aber allein diese einzigartige Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau trägt das Potenzial in sich, neues Leben hervorzubringen. Also dich und mich. Niemand kann sagen, ich bin aus einem anderen Konstrukt hervorgekommen. Nein, du bist genau aus einem Mann und aus einer Frau hervorgebracht worden. Und das ist eine Einzigartigkeit, die es in keiner anderen Beziehungsweise gibt. Deswegen bedeutet es für uns, dass wir das, was Gott als einzigartig erschaffen hat, auch in seinem Alleinstellungsmerkmal wertschätzen und sagen, es mag viele Beziehungsformen geben. Und ich lasse es auch jedem Menschen so zu leben, wie er möchte. Aber wenn wir über die Ehe sprechen, dann sprechen wir über etwas Einzigartiges, was nur in dieser Konstellation möglich ist. In keiner anderen Konstellation ist das möglich. Und deswegen kann nicht das gleichgesetzt werden mit dem, was absolut einzigartig ist und allein für sich steht. Und Jesus und die Apostel finden klare Worte. Von den ersten Seiten des Neuen Testaments bis zu den letzten finden sie klare Worte über eheliche Gemeinschaft und den Gebrauch und den Missbrauch von Sexualität. Wenn dich das Thema Sexualität mehr interessiert, das werde ich heute nicht vertiefen. Ich habe eine Predigt gehalten, Sexualität zur Ehre Gottes, am 15. Mai 2016. Kannst schon mal in deiner Datenbank suchen, Nico, falls jemand kommt und sich für Sexualität zur Ehre Gottes interessiert. Also Jesus beschreibt hier in diesen Worten eine tiefgreifende Vereinigung und betrachtet die Ehe als grundsätzlich unzertrennliche Einheit, bis dass der Tod die Eheleute scheidet. Und genau wie damals herrscht heute eine starke Tendenz zur Beliebigkeit, wenn es um das Thema Scheidung und Wiederheirat kommt. Es ist erschreckend und erschütternd, wie schnell Einzelne bei sich selbst bleiben bei diesem Thema und kein Interesse daran haben, hineinzuschauen und zu gucken, Jesus, was sagst du dazu? Jesus, was sind deine Gedanken? Wie soll ich, und das möchte ich nicht herunterspielen, wie soll ich mit meiner unaussprechlichen Not fertig werden? Wie soll ich mit meiner zum Himmel schreienden Krise fertig werden? Die Beliebigkeit greift um sich bei diesem Thema. Bei allem seelsorgerlichen Verständnis müssen wir, uns bleibt nichts anderes übrig, als bevor wir in die spezifischen Situationen hineinschauen, müssen wir ganz zu Anfang schauen, was sind die Grundprinzipien Gottes, um am Ende zu einer guten Antwort zu kommen, die mir Frieden bringt. Muss ich an den Anfang gehen und schauen, Gott, was hast du dir eigentlich gedacht? Und ich muss mich frei machen von den Gedanken, die mich runterziehen möchten und mich am Ende alleine lassen möchten, sondern ich muss zurückgehen zu dem, der das alles erdacht hat und mich fragen, Herr, was sind überhaupt deine Gedanken darin? Wenn ich nicht zu Gott zurückgehe und schaue, Jesus, was hast du gesagt, dann werde ich niemals eine Hoffnung und eine echte Perspektive, eine biblische Perspektive bekommen für meine Situation, die so tragisch ist. Deswegen lasst es mich so sagen, auch wenn es vielleicht für einige hart klingt, wenn Christen und Prediger sich schämen, in jeder Lage sagen zu können, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dann entfernen wir uns von einem Grundsatz Gottes, den er in seine Schöpfungsordnung hineingelegt hat. Damit entfernen wir uns von Jesus Christus selbst und führen andere Menschen nicht in den Willen Gottes. Es ist so wichtig, es auszuhalten, diese Grundprinzipien der Ehe erst einmal wirken zu lassen, bevor wir mit dem Aber und Hier und ist es nicht so? Und glaub mir, das fällt mir schwer. Ich würde am liebsten jetzt mit euch eine Bibelstudie machen über das Thema, in welchen Fällen ist eine Scheidung legitim aus biblischer Sicht? In welchen Fällen ist eine Wiederheirat aus biblischer Sicht legitim? Wir müssen uns vergegenwärtigen, Markus 10 vermittelt uns den Hauptgedanken zur Ehe, zur Scheidung und zur Wiederheirat, den Jesus verinnerlicht hat und weitergegeben hat. Es gibt in der Bibel weitere Texte zu diesem Thema, die die kleinen Detailfragen behandeln. Ich habe dazu auch eine biblisch-theologische Ausarbeitung geschrieben, die insbesondere die Frage nach einer gerechtfertigten Scheidung bzw. Wiederheirat beantworten. Aber das ist nicht unser heutiges Thema, aber ich will ein Fazit aus meiner Überzeugung hier weitergeben. Das Fazit lautet, die Ehe ist ein vor Gott gültiges, lebenslanges Bündnis zwischen Mann und Frau, dessen Auflösung zu Lebzeiten nicht angestrebt werden soll, weil Gott Scheidung hasst. So sagt es die Bibel. Und sein ausdrücklicher Wille, die gegenseitige Treue und Liebe beider Ehepartner ist. Eine Scheidung ist biblisch dann gerechtfertigt, wenn a. aufgrund sexueller Untreue der betrogene Partner die zerbrochene Ehe rechtlich auflöst. Also ich wurde betrogen, der Ehebund wurde gebrochen und in diesem Augenblick habe ich die Möglichkeit, bin ich in die Lage versetzt, diesen Ehebruch auch rechtlich zu vollziehen und das zu trennen, was schon geschieden wurde durch den Ehebruch. Oder b, wenn der ungläubige Ehepartner die Ehe aufgrund des Glaubens, den der christliche Ehepartner hat, wenn der ungläubige Ehepartner die Ehe aus Glaubensgründen nicht weiterführen will. In diesen beiden Fällen ist nach reiflicher Überlegung und ernsthaften Bemühen um Versöhnung und Wiederherstellung eine Scheidung vor Gott moralisch berechtigt, wenn auch nicht verpflichtend. Und der verlassene Partner ist frei, wieder zu heiraten. Das Eingehen einer neuen Ehe stellt, laut Matthäus 19, keinen Ehebruch dar, weil die vorherige Ehe aufgrund des Bundesbruchs vor Gott nicht mehr weiter besteht. Und ich weiß, das ist ein heißes Thema und ich möchte aber den Fokus heute nicht auf diese Themen legen. Wann darfst du dich scheiden lassen und wann darfst du wieder heiraten? Warum lege ich heute nicht diesen Fokus da drauf? Weil Markus 10 diesen Fokus heute nicht drauf legt. Wenn wir über Matthäus 19 heute sprechen würden, dann würde ich drüber reden. Aber ich glaube, Gott hat sich was dabei gedacht, dass wir die Texte, die er uns so gegeben hat, dass wir sie so lesen und auf uns wirken lassen. Also wenn dich biblisch-theologisch das weiter interessiert, dann komm auf mich zu. Die Frage, die einem hier aber aufkommen kann, ist, was Jesus hier sagt, ist ziemlich straight. Was Jesus hier sagt, ist ziemlich schwer zu hören. Und man kann sich fragen, ist Jesus hier erbarmungslos, wenn er mit dieser Vehemenz die Schöpfungsordnung betont und eben nicht stundenlang über Scheidungsgründe debattiert? Weil das ist genau das, was die Pharisäer zu der Zeit die Schriftgelehrten permanent gemacht haben. Und sie wollten ihn in diese Gespräche verwickeln und ihn dadurch zu Fall bringen, und wollten über Scheidungsgründe hier, Scheidungsgründe da sprechen. Und Jesus lässt sich gar nicht darauf ein. Und das ist sehr interessant. Jesus spricht wenig über mögliche Scheidungsgründe. Jesus spricht viel über das Original. Ist Jesus erbarmungslos? Nein. Ich glaube, Jesus hat Hoffnung. Warum? Meine Überzeugung ist, was Jesus antreibt, ist der Gedanke, Wenn Gott etwas zusammengefügt hat, ist Gott auch in der Lage, es zusammenzuhalten. Wenn Gott etwas zusammengefügt hat, dann ist er in der Lage, es auch zusammenzuhalten. Es ist eine Frage, wie ich über Gott denke. Wenn ich ein hohes Bild von Gott habe in dieser Sache, dann wird das meine Entscheidungen beeinflussen. Aber wenn ich nicht glaube, dass Gott hier etwas zusammengefügt hat, dann werde ich nie glauben, dass Gott so groß ist, dass er meine Ehe retten kann. Deine Sicht über Gott entscheidet über deine tagtäglichen Entscheidungen in deinem Leben. Wenn Gott groß ist, dann wird er in dieser Situation groß sein. Aber wenn Gott mickrig ist, dann hat er keine Gelegenheit, dich und deinen Partner zu retten. Und ich glaube, deswegen spricht Jesus wenig darüber, weil er möchte, dass wir von Gott her denken, dass wir Gottes Größe sehen und dass wir Gottes Hand sehen in den Ehebünden und dass Gott darinnen ist. Und wenn Gott etwas zusammengebracht hat, wird er in der Lage sein, auch Erneuerung zu schenken. Bevor du jetzt sagst, das, was du hier sprichst, was du hier predigst, ist unzumutbar. Du hast keine Ahnung, wie alt bist du eigentlich? Du hast keine Ahnung, in welcher Situation ich stecke. Du kennst meinen Ehemann nicht. Du kennst meine Frau nicht. Katastrophe. Du tönst jetzt hier von vorne. Vielleicht bist du glücklich verheiratet. Dazu sage ich jetzt nichts, weil es nicht mein Thema ist, wie ich verheiratet bin. Aber ja, es stimmt. Aber du steckst nicht in meiner Haut. Also hör auf, so groß zu reden. Ich möchte dir eins sagen. Jesus war Single. Jesus war alleinstehend. Und Jesus hat über Ehe gesprochen. Man muss nicht unbedingt etwas durchleben, um zu wissen, was die Wahrheit ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und warum kann er so kühn darüber sprechen? Wir haben es gesungen. Die Antwort liegt in den Liedern, die wir gesungen haben. Jesus hat die Ehe kreiert. Es ist ein Gedanke von Jesus. Jesus hat sich das ausgedacht und Jesus hat uns das geschenkt. Auch wenn du sagst, das Geschenk würde ich auch gerne wieder zurückgeben. Ist es erst einmal ein Geschenk Jesu? Und es gilt herauszufinden, warum das ein Geschenk sein soll. Jesus konnte über die Eheherausforderungen sprechen und sie bewerten, weil er sie selber geschaffen hat. Und wenn er in der Lage ist, darüber zu sprechen, dann möchte ich einfach versuchen, und das ist meine Bemühung, im Einklang mit seinen Worten das anzuwenden auf unser Leben. Also es geht nicht wirklich, das maße ich mir auch nicht an, es geht mir hier überhaupt nicht darum, welche Erfahrungen habe ich und was solltet ihr aufgrund meiner Erfahrung tun. Wenn wir so Gemeinde bauen, dann können wir gleich einpacken, weil dann werden Klone eines Predigers entwickelt. Und alle versuchen, wie ein Prediger, ob ich das bin oder jemand anders, der hier steht, versuchen wir einfach zu imitieren, wie diese Person das irgendwie macht. Aber da ist doch kein Leben drin. Leben ist nur dort drin, wo wir versuchen, Jesus Christus zu imitieren. Warum ist da Leben drin? Was unterscheidet sich? Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann kommt der Geist des Lebens in unser Herz und verändert uns von innen heraus. Aber wenn wir versuchen, Menschen oder Prediger nachzuahmen, dann ist keine Veränderung von innen heraus, sondern nur von außen. Druck von außen, so zu werden, wie irgendjemand, der hier vorne steht. Ich sage jetzt nicht, dass ich so nachahmenswert bin, aber es geht darum, so zu sein wie Jesus und Jesus Mindsetting zu bekommen in diesen Fragen. Egal, ob er verheiratet war oder nicht. Er weiß, was er sagt. Er weiß, was er tut. Okay. Ich möchte mit euch durch drei Punkte gehen. Welche Lektionen beinhaltet dieses klare Statement von Jesus für verheiratete Paare? Welche Lektion beinhaltet dieses Statement für uns als Gemeinde? Und welche Lektion beinhaltet das klare Statement von Jesus für Geschiedene und Wiederverheiratete? Lektion für Verheiratete. Seit Beginn der Zeit ist es das Interesse Satans, das Design Gottes zu zerstören. Alles, was Gott gut macht, versucht der Feind kaputt zu machen, schlecht zu reden, dort hineinzudringen und uns in Streit und Aufruhr zu bringen und in Rebellion. Und es sollte uns nicht überraschen, sollte uns als Verheiratete nicht überraschen, dass der Satan versuchen wird, in unsere Ehen einzudringen und unsere Gemeinde von innen zu zerstören. Das ist ein klares Ziel. Und wir müssen Acht geben. Wir müssen Acht geben auf diese Gefahr. Warum? Die Ehe ist laut Bibel eine lebendige Evangeliumspredigt über die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Seht das klar? Deine Ehe ist eine Predigt. So sagt das Paulus, nicht in diesen Worten. Aber er sagt, das Geheimnis der Ehe, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Der Mann soll die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Durch unsere Ehe oder an christlichen Eheleuten soll erkennbar sein, wie radikal Gott uns liebt. Das ist es. Das ist als Ehepaare unser täglicher Gottesdienst. Das an unserem Miteinander, dass das quasi Evangelisation pur ist. Wenn sie uns sehen, wenn Menschen uns sehen, dann sehen sie, so liebt Gott. Wenn du über Gottes, vor allem wir Männer, wenn du über Gottes Liebe sprichst zu Sündern oder zur Gemeinde und jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott liebt, dann sollst du in der Lage sein zu sagen, schau, wie ich meine Frau liebe. So liebt Gott. Männer, lieben wir so. Unsere Ehe ist eine lebendige Predigt über das Evangelium Gottes, über seine radikale Liebe zu uns. Und weil das so ist, müssen Männer insbesondere, weil sie berufen sind als hauptsächlich Verantwortungsträger für die Familie und für die Ehe, müssen sie zusehen, dass sie die Ehe vor dem Scheitern und vor den Angriffen des Feindes, dass sie die Ehe davor bewahren. Dazu ist natürlich auch die Frau aufgerufen. Aber für mich ist einfacher, mit den Männern zu sprechen. Wir müssen unsere Ehen vor dem Scheitern bewahren. Erstens, deine Treue zu deiner Ehefrau, und die Frauen dürfen mithören, das gilt auch für sie, deine Treue gegenüber deinem Partner darf nicht in Frage gestellt werden. Es soll keinen Anlass geben, deine Treue zu hinterfragen. Matthäus 5, 27 heißt es. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Guten Morgen, alle Ehebrecher in diesem Raum. Du brauchst nicht aufstehen, weil auch du genannt bist, weil auch du gemeint bist. Und wir können alle sitzen bleiben, weil wir alle gemeint sind. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, die zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Diese Worte sind uns ähnlich oder bekannt. Sie sind ähnlich auch im Markus-Evangelium, wo Jesus über die Radikalität unserer Handlungen spricht. Alle Jünger von Jesus hatten noch beide Augen. Aber es geht um die Vehemenz. Es geht um die Vehemenz, die Ehe zu bewahren und zu beschützen und meine Treue aufrechtzuerhalten. Männer, Frauen, reißt im Bilde gesprochen bitte eure Augen raus. Hiob hat so gesagt, dass er einen Bund mit seinen Augen geschlossen hat. Er hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Eine Vereinbarung, einen Vertrag. Und ich glaube, den müssen wir öfter abschließen. weiß nicht, wie viele Unterschriften bei euch unter diesem Vertrag schon stehen. Nochmal unterschreiben. Nochmal unterschreiben. Deine Treue darf nicht in Frage gestellt werden. Zweitens, gebe deiner Frau keinen Anlass, sich anderweitig umzuschauen. Und auch ihr Frauen, gebt euren Mann keinen Anlass dazu, dass sie überhaupt motiviert werden, irgendwie aufgrund eines Mangels heraus zu sagen, na ja, hier kriege ich vielleicht etwas, was ich hier nicht bekomme. Epheser 5, Vers 25 heißt es, ich habe schon zitiert, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wisst ihr was? Ich habe kein Bedürfnis, nach einem anderen Gott zu suchen. Warum? Weil mir mein Gott keinen Anlass gibt, überhaupt auf die Suche zu gehen. Weil ich keine Mangelerscheinung bei meinem Gott habe. Und weil ich keine Mangelerscheinung, weil er das Leben in Fülle gibt. Weil ich alles habe in der Beziehung zu meinem Gott, habe ich gar kein Bedürfnis zu sagen, ich schau mal in der Religion, ich schau mal hier bei den Göttern nach, was die mir zu bieten haben. Brauche ich nicht. Ich bin belegt. Ich bin gefüllt. Ich brauche nicht mehr. Und so ist das auch in der Beziehung. Ist deine Beziehung so voll, dass du sagst, ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. 1. Petrus 3, Vers 7 sagt, ihr Männer seid rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, achtet und ehrt sie. Männer, achtet und ehrt eure Frauen. Und wenn wir das in Liebe tun, werden sie gar keinen Grund haben, bei uns, von uns wegzulaufen. Gebe deiner Frau keinen Anlass, sich anderweitig umzuschauen. Letzter Punkt. Beschütze deine Ehe vor Angriffen. Sei nicht passiv wie Adam, sondern handle, wenn deine Frau in Gefahr ist. Ihr kennt die Szene mit der Frucht am Baum. Das Dramatische an dieser Szene ist für mich natürlich, dass Eva die Frucht genommen hat. Für mich ist noch viel dramatischer vielleicht, weil die Bibel sagt, die Sünde ist nicht durch Eva in die Welt gekommen, sondern durch Adam. Adam steht neben Eva, heißt es dort, dass er neben ihr stand und sie ihm die Frucht reicht. Das heißt, der Satan greift die Frau an und er schaut. Und er hat das Gebot Gottes bekommen, ihr sollt nicht von der Frucht essen. Sein Auftrag war es, zu bewahren und zu beschützen. Und er steht passiv daneben und schaut sich das an. Das bedeutet für uns, wenn wir sehen, dass Angriffe auf unsere Ehe stattfinden, dass wir nicht passiv bleiben, sondern dass wir aktiv werden und dass wir um jeden Preis unsere Ehen bewahren und schützen. Das waren die Lektionen für die Verheirateten. Lektion für die Gemeinde. Was ist, wenn wir mitbekommen, dass Ehepaare in der Gefahr stehen, aus dieser heiligen Ehe herauszubrechen? Das sind keine Privatangelegenheiten. Das sind keine Privatangelegenheiten. Aber was ist, wenn wir damit konfrontiert werden, wenn wir sehen, hier bahnt sich was an? Das geht in diese Richtung. Wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir einfach so machen? Beachtet, das Problem des Ehebruchs darf nicht außerhalb der Kirchenmauern verlagert werden. Jesus spricht in Markus 10 nicht zu den gottlosen Heiden. Zu wem spricht er? Er spricht zu dem religiösen Volk. Er spricht sogar zu den Lehrern des religiösen Volkes. Der moralische Niedergang war nicht da draußen, sondern war da drinnen. Deswegen dürfen wir nicht so tun, aber wenn wir über Ehebruch und solche Sachen sprechen, die da draußen, die heute nicht im Gottesdienst sitzen, sondern im Schwimmbad, nee, ist jetzt noch zu kalt. Das sind doch die, über die wir reden sollten. Nein, das ist nicht unser erstes Thema. Unser erstes Thema ist unser Herz. Dass wir uns vor Gott prüfen. Also was sollten wir tun, wenn wir sowas mitbekommen? Wir sollten erstens sanftmütig und zugleich entschieden vor den Konsequenzen warnen, um zurückzugewinnen. Sanftmütig sein und entschieden. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Nicht nur eine Seite, sondern beides, Gnade und Wahrheit. Und beides sollte uns auch prägen. Hebräer 10, Vers 24 sagt, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wir müssen Acht aufeinander haben. Da geht es nicht um Polizeispielen. Ja, ich schaue nicht, ich fahre nicht nachts rum um eure Häuser und schaue, na, wo brennt das Licht noch? Ja. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sollten so ein Interesse aneinander haben, dass wir von unserem Leben etwas mitbekommen. Ansonsten sind wir keine Geschwister, sondern irgendwie einfach nur Fremde, die sonntags sich zufällig sehen immer wieder. Aber da sollte mehr im Spiel sein. Da sollte Verbundenheit da sein, Geschwisterlichkeit. Und die Bibel sagt, lass uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Ein gutes Werk wäre zum Beispiel, bleib deiner Frau treu. Zur Liebe anzureizen, bleib deiner Frau treu. Das, wonach das hier riecht, das riecht nicht gut. Der Berliner würde sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da kommt was. Wir haben ein Mandat, innerhalb der Gemeinde unter Geschwistern einander die Wahrheit in Liebe zu sagen. Die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und ein Wort an alle Polizisten unter uns. An alle, die gleich ganz schnell schießen wollen und jemanden die Wahrheit sagen wollen. Wenn du nicht bereit bist, für deinen Bruder oder für deine Schwester zu beten und wenn es nötig ist, auch zu fasten und vor Gott für diese Person einzustehen, dann lass deine Wahrheit sein und steck sie wieder ein. Auf diese Wahrheiten können wir verzichten. Es geht um Wahrheit in Liebe. Es braucht eine persönliche Betroffenheit. Über Jesus heißt es immer wieder, dass es ihn betroffen gemacht hat, das, was er dort gesehen hat. Und deswegen konnte er klar sprechen. Weil die Menschen wussten, es mangelt ihnen nicht an Wertschätzung und Zuneigung. Das bedeutet, wenn du Dinge siehst, sollst du nicht den Hammer rausholen und sagen, oh, und weißt du was, du elendiger Sünder? Sondern du gehst in dein Kämmerlein und betest. Und dort wirst du sehen, wie viel Liebe du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester hast. Wenn du bereit bist, deinen Preis zu bezahlen und zu fasten und zu sagen, ich möchte für diese Person beten. Vielleicht auch erstmal für mich, dass ich überhaupt Liebe habe. So oft geschieht Korrektur ohne Liebe. Und deswegen hat es auch keinen Effekt. Wir brauchen Wahrheit in Liebe. Für einige gibt es eine große Frage an diesem Punkt. Darf man überhaupt konfrontieren? Denn Jesus sagt doch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich kann diesen Vers schon langsam nicht mehr hören, wie oft er in ein falsches Licht gestellt wird. So viele führen diesen Vers an, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Deswegen lassen wir einfach alles fahren und sind einfach gut zueinander. Meine Lieben, es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen ermahnen und richten. Es gibt einen Unterschied zwischen beurteilen und verurteilen. Jakobus sagt, es gibt nur einen Richter und das ist Gott allein. Er ist der Richter. Aber wir sind dazu berufen, aufeinander Acht zu geben, einander zu ermahnen und wenn es nötig ist, auch auf den Weg der Wahrheit zurückzuführen. Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, nicht die da draußen, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Jakobus schreibt hier vom Verirren, vom Abirren. Man könnte in Neudeutsch auch sagen, vom Abdriften. Oft sind gerade Geschichten, Ehebruch, Scheidung, das passiert nicht. Ich wache heute Morgen auf, übrigens, ich reiche die Scheidung ein und ich gehe jetzt in den Ehebruch. Ich glaube selten. Das ist etwas, was sich anbahnt, wo Seelen sich verirren, langsam abdriften vom guten Weg. Ist uns das egal? Ist uns das egal, um Gottes Willen und doch der Ehe Willen, die da ist und oft auch Kinder involviert sind, ist das uns egal? Hebräer 3, 12 sagt, achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermuntert euch gegenseitig jeden Tag, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt. Merkt ihr, welches Mandat wir untereinander haben? Wie wichtig es ist, einander ernst zu nehmen und wirklich wertzuschätzen. Für mich resultieren daraus zwei Punkte. Wenn wir ohne Liebe warnen, dann gewinnen wir zwar eine Diskussion oder ein Argument, zerstören aber unseren Bruder. Wenn wir ohne Warnung lieben, dann lieben wir nicht genug und begleiten mit einem freundlichen Lächeln die Selbstzerstörung unseres Bruders. Beides ist Mist. Wenn du mir sagst, du liebst mich, aber kommst nicht zu mir, um mir zu sagen, dass ich auf einem Pfad der Selbstzerstörung unterwegs bin, dann kann ich auf deine Liebe wirklich verzichten. Wer liebt, der ermahnt. Wer liebt, konfrontiert. Aber wer konfrontiert und nicht liebt, der zerstört. Also wir sollten sanftmütig und zugleich entschieden vor den Konsequenzen warnen, um zurückzugewinnen. Und wir sollten uns explizit, und das ist sehr konsequent, wir sollten uns von sexueller Unmoral trennen. Der erste Korintherbrief sagt, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Wenn du dich permanent mit Menschen abgibst, die wirklich einen sehr, sehr schlechten Einfluss haben, wundere dich nicht, wenn das abfärbt. Deswegen ist es nötig, auch in bestimmten Situationen zu sagen, nein, davon muss ich Abstand nehmen, weil ich habe kein Interesse, dass das überschwappt auf mein Leben und auf mein Denken und auf meine Überzeugungen. Aber, und das wird jetzt schwierig, wir müssen an diesem Punkt, wenn es darum geht, sich zu trennen von gewissen Lastern, von gewissen sündigen Verhalten, müssen wir gut unterscheiden. Denn in 1. Korinther 5, Vers 9 heißt es folgendermaßen, hört mal genau hin, ist aus einer anderen, einfacheren Übersetzung, in meinem vorherigen Brief habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Menschen haben sollt, die in sexueller Unmoral leben. Damit habe ich nicht gemeint, die unmoralischen Menschen dieser Welt. Nein, ich meinte in meinem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemandem haben sollt, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem in sexueller Unmoral, und dann führt er noch andere Dinge auf, lebt. Mit solch einer Person sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Puh, das ist heftig. Wenn jemand meint, Jesus ist der Herr in meinem Leben und Gottes Wort ist mein Maßstab, aber bleibt hart und sagt, das ist mir alles völlig egal, ich bin mein eigener Meister in der Praxis, dann brauchst du das Gespräch, das liebevolle Gespräch, die liebevolle Klarheit. Aber ab irgendeinem Punkt muss man zeigen, wir können uns nicht mehr vereinen. Aber Paulus sagt, wenn es um Leute da draußen geht, dann müsstet ihr ja den ganzen Tag einfach nur in der Bude hocken. Ja, ihr sollt doch Salz und Licht sein da draußen. Und das abzuwägen, schlechter Umgang verdirbt die guten Sitten, und aber sich dennoch nicht abzuschotten von dem da draußen, da brauchen wir Weisheit. Da brauchen wir Fingerspitzengefühl. Aber klar ist, dass wir im Miteinander ringen müssen. Und Gottes Segen in die Ehen bringen, in das Miteinander bringen. Wir haben kein Mandat, rauszugehen und den Leuten alles vorzuwerfen, hinzuhalten. Das ist nicht unser Job, wenn wir uns diesem Thema widmen. Kommt zum Schluss. Lektion für Geschiedene und Wiederverheiratete. Das wird jetzt der kürzeste Punkt. Was bleibt denen, die Markus 10 lesen, und erkennen, dass sie Gottes Gebot gebrochen haben und unrechtmäßig ihre Ehe geschieden haben und womöglich durch eine Wiederheirat Ehebruch begangen haben. Was bleibt ihm nach diesem Text? Jesus ist auf dem Weg nach Golgatha. In Markus 10 ist Jesus in einer Bewegung hin zum Kreuz. All das, worüber er spricht, unser Streit, unser fehlender Frieden, unsere Ehescheidung, unser Ehebruch, all das sind die Dinge, die er Kapitel für Kapitel auf seine Schulter lädt, um dann ans Kreuz zu gehen. Und der Sünde nicht kannte, der wurde bestraft, der wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit, die er hat, damit sie uns übertragen wird. Darum, nach diesem Text, du hast Hoffnung, denn Jesus ist bei Markus 10 nicht stehen geblieben und hat gesagt, und das war's mit der Geschichte, sondern ich bin unterwegs. Ich habe einen Weg zu gehen und ich gehe ihn für dich. Erkenne, in welcher Situation du bist. Erkenne, dass Gottes Gebot heilig ist. Erkenne, dass du nicht heilig bist. Aber erkenne, dass ich ein liebender und vergebener Gott bin und dass ich alles gebe für dich. Meine Liebe ist unaufhaltsam und meine Liebe ist radikal. Komme, was wolle. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Amen.